Was würdest du heute deinem 15-jährigen Ich gerne sagen?
Ich würde dem 15-jährigen Ich sagen, dass vielleicht ein Praktikum in der Druckerei doch nicht die beste Idee ist und dass ich es vielleicht doch nochmal, weiß ich nicht, bei einer Lokalzeitung oder so versuchen sollte.
Ich frage dich das jetzt nicht ohne Grund, denn wir sprechen heute über das Erwachsenwerden. Schön, dass ihr bei uns reinhört beim dem Film- und Buch-Podcast, dem Podcast über einen Film und ein Buch. Ich bin Melanie.
Und ich bin Ruben.
Für alle, die zum ersten Mal reinhören, erklärt Ruben mal die Spielregeln für diesen Podcast.
Ja, sehr gerne. Wir haben uns vorab ein Oberthema ausgesucht. Das machen wir in jeder Folge. Heute ist das eben Erwachsenwerden. Zu dem jeweiligen Thema suche ich dann immer einen Film raus, weil ich Filme gerne mag. Du suchst ein Buch raus.
Weil ich gerne Bücher mag.
Weil du Bücher magst. Und über beides sprechen wir. Und vielleicht schaffen wir es auch, so ein paar Verbindungslinien zwischen den beiden Medien, zwischen dem Buch und dem Film eben zu erkennen und dann auch festzumachen.
Genau, ich würde sagen, wir legen direkt los mit dem Buch.
Was
habe ich dir mitgebracht?
Mit dem Buch. Du hast mich gezwungen, ein Buch zum Erwachsenwerden zu lesen. Nein, ganz so schlimm ist nicht. Und zwar Heartland von Benedict Wells. Es ist ein klassischer Coming-of-Age-Roman. Also es geht tatsächlich auch ums Erwachsenwerden. Das ist das zentrale Thema. Es geht um Sam, der ist 15. Und der Großteil der Geschichte spielt innerhalb eines Sommers, natürlich Mitte der 80er Jahre, 1985 in Missouri, in den USA, in einer kleinen Stadt. Wie heißt die nochmal?
Grady
oder so, ne? Grady. Genau. Ja, ich kann mir das irgendwie nie merken. Jedenfalls in dieser Kleinstadt lebt er. Er ist eher so ein Außenseiter-Typ. Sein einziger Freund ist vor kurzem weggezogen. Er hat so ganz viele Ängste. Nur zu seiner Mutter hat er ein sehr gutes Verhältnis und wir erfahren direkt auch am Anfang, dass sie sterben wird. Direkt im ersten Satz wird das deutlich. Sie hat nämlich auch Krebs und das ist im Prinzip so der Schatten, der über dem Roman liegt. Und das, was ihn aus dieser Lage rettet, das ist Arbeit tatsächlich. Er fängt nämlich in einem Kino an zu jobben während der Sommerferien und da arbeitet eben auch Kirsty, die er sich dann natürlich verliebt und zusammen mit seinen zwei anderen Mitarbeitern im Kino findet er dann das erste Mal so eine richtige Freundesgruppe, so eine Clique, mit der er eben diesen Sommer verbringt. Und ja, er muss dann so die typischen Herausforderungen des Erwachsenwerdens meistern, sich damit auseinandersetzen, während eben der Tod der Mutter auch schon in Sichtweite ist.
Was sagst du denn zu dem Buch?
Ja, du meinst, was ich generell dazu sage oder in Bezug auf Erwachsenwerden? Ich kann ja mal, also vielleicht, ich würde sowieso was vorausschicken. Mein erster Gedanke war so ein bisschen schade.
Schade.
Weil.
Nein, es ist mein Lieblingsbuch in diesem Jahr. Ich bin richtig traurig, wenn du das nicht magst.
Nee, also erstmal nur ganz, das ist eigentlich nur ein kleiner Aspekt, aber wo ich erstmal so ein bisschen Schwierigkeiten hatte. Benedict Wells ist ja ein deutscher Schriftsteller. Mhm. Ist ja, glaube ich, auch der Cousin von Ferdinand von Schirach. Der ist ja so ein Bestseller-Autor, auch Verbrechen hieß dieses eine Buch zum Beispiel. Jedenfalls, das ist ein Deutscher, der sich überlegt, ich möchte diese typische Geschichte erzählen von einem Sommer, in dem ich erwachsen geworden bin. Das ist ja, glaube ich, so ein bisschen der Claim dieses Buches. Und dann erzählt er diese Geschichte eben in den USA, in den 80ern. Und klar bezieht er sich auf ganz viele Filme, auch ganz viele Geschichten aus dieser Zeit. Stand by Me, Ferris macht blau und eben den Film, über den wir heute noch sprechen, Breakfast Club. Und ich frage mich dann schon, warum ist es denn eigentlich so schwer, eine Jugend in, weiß ich nicht, Eckernförde, in Salzgitter zu erzählen, in Bocholt? Muss es immer die Jugend in den 80ern in den USA sein?
Darf ich ihn direkt verteidigen?
Darfst du gerne machen.
Ich habe ja ein längeres Interview mit ihm gelesen und da wurde ihm auch diese Frage gestellt. Und er meinte so, ja, ich bin in Bayern aufgewachsen, auf dem Dorf und es war einfach total öde und es wäre nicht spannend gewesen. Also das ist seine Antwort.
Das ist ein guter Aspekt, wo ich gerne später nochmal drauf zurückkommen möchte, aber gerne, wenn wir den Film mit dem Buch vergleichen. Ich muss sagen, ich habe mich dann aber auch mit dieser Frage so ein bisschen versöhnt, weil ich dachte mir, im Filmbereich gibt es ja auch Leute wie Wim Wenders zum Beispiel, Billy Wilder, Roland Emmerich, deutschsprachige Personen, die dann nach Amerika gegangen sind, Filme gemacht haben und einige der amerikanischsten Filme überhaupt gemacht haben, obwohl sie gar nicht aus dem Land kommen. Von daher ist das ein Punkt, den ich Ihnen dann verzeihen würde. Trotzdem würde ich mir gerne mal ein gutes Coming-of-Age-Buch lesen, das in einer deutschen Kleinstadt spielt. Und vielleicht kann man ja irgendwas mit dieser Langeweile dann auch anfangen. Kannst du das so ein bisschen nachvollziehen?
Ich verstehe es und ich bin natürlich auch auf der Seite des Autors, der da das Recht hat, auch er ist ja in ein anderes Land auch gereist und hat sich da so das angeschaut und sich so dieses Feeling eingeholt, wie es wäre so in den USA. Aber ja, klar.
Ja, wie gesagt, also ich würde ihm das auch verzeihen und das auch jetzt als abgehakt sehen, diesen Punkt zum Buch. Er arbeitet mit ganz vielen Versatzstücken aus diesen Coming-of-Age-Geschichten, die es natürlich schon gibt. Es gibt diese Mall, in der Spieleautomaten stehen. Bei Stranger Things gibt es das ja auch, was auch ja wiederum nicht aus den 80ern kommt, sondern auch die 80er referenziert. Es gibt das Diner natürlich. Es gibt den See, diese Holzschindelhäuser mit den Verandas. Und es gibt natürlich den Außenseiter als zentrale Figur. Es gibt ja den Bully auch, der so die Leute schikaniert. Und also klar, so ein bisschen wirkt das wie so ein Gemischtwarenladen, dass man mal hiervon, mal davon was nimmt und das alles dann zu so einem geschichtlichen Eintopf rührt. Aber das Ergebnis gefällt mir dann trotzdem ganz gut. Was ich am meisten mochte, waren diese Momente, wo die Stimmung in so einer kurzen Zeitspanne immer mal wieder kippt und zwar zwischen gut und schlecht immer so hin und her pendelt. Da gibt es diese eine Szene mit diesem Festival am See, ist relativ am Anfang, glaube ich. Das geht dann damit los, dass die Mutter ihn vor seinen Freunden so ein bisschen bloßstellt. Im nächsten Moment hat er dann irgendwie den Abend seines Lebens und dann geht es der Kirsty aus irgendeinem Grund irgendwie schlecht. Sie trinkt so ein bisschen zu viel und dann hat er doch wieder seinen ersten Kuss und so. Also die ganze Zeit zwischen diesen, zwischen gut und schlecht, zwischen diesen Polen pendelt das die ganze Zeit. Mhm. Und das finde ich, das ist wirklich so ein Gefühl, wenn wir zu unserem Thema kommen, das ist ja auch so eine Essenz des Erwachsenwerdens, dass es im ersten Moment alles super ist, dann ist wieder alles doof, dann gibt es wieder voll, was Cooles und dann schwenkt es einfach so hin und her. Und da finde ich so, in diesen Momenten hat er das mit am besten auf den Punkt gebracht. Kannst du das verstehen?
Ich kann es verstehen und ich habe dazu passend eine Buchstelle. Dazu gibt es auch eine passende Neuschöpfung von Benedict Wells und zwar Euphankolie, die Mischung aus Euphorie und Melancholie. Das sagt die Kirsty. Ich würde da direkt einmal rauslesen und dann sprechen wir mal kurz drüber.
Sprechen wir mal über die Stelle, ja, so ist gerne raus.
Es sollte echt ein Wort für dieses Gefühl geben, sagte sie. Sowas wie Euphankolie. Einerseits zerreißt es dich vor Glück, gleichzeitig bist du schwermütig, weil du weißt, dass du das verlierst oder diesen Augenblick mal vorbei sein wird, dass alles mal vorbei sein wird.
Ja, das ist ja so dieses typische Bittersweet Symphony, ist ja dieses Lied, dass es eben gleichzeitig gut und gleichzeitig schlecht ist.
Und das beschreibt, finde ich, dieses Buch so schön. So auf der einen Seite so die Euphorie, wo man sagen kann, hey, Sam ist zum ersten Mal verliebt. Sam hat zum ersten Mal richtige Freunde, er ist keine Außenseite mehr. Und dann diese melancholische Seite, die Krebserkrankung der Mutter, der spätere Tod. Also man hat so beides. Ne? Ich finde das richtig gut gelungen. Und ich finde, das beschreibt auch so richtig das Erwachsenwerden, also diese beiden Seiten, die man ja auch hat. Ne? Also ich finde, was wir so gut verstehen können in der Kindheit, so auf der einen Seite, ich war so glücklich über so viele Kleinigkeiten. Also man musste mir einen Lolli schenken und ich war schon der glücklichste Mensch der Welt. Und auf der anderen Seite, ich habe viel auch gelitten, ne, weil ich mir so viele Sorgen gemacht habe über Kleinigkeiten, weil ich es einfach nicht besser wusste. Ne?
Das ist ein guter Punkt, den du da ansprichst. Dann würde ich vielleicht auch schon mal in dieser bittersüßen Logik wieder so ein bisschen Kritik, ein bisschen Salz reinstreuen. Aber genau, kleine Sachen wirken total groß, sowohl im Negativen als auch im Positiven. Und ich finde, es hätte vielleicht auch schon gereicht, so in dem Buch sich auf diese Dinge zu konzentrieren, dass man irgendwie eine Abfuhr kriegt oder so, oder dass man ja doch nicht so gute Freunde hat, wie man glaubt oder so. Das sind ja diese Momente, die einen total zerstören können sozusagen. Und mich stört an dem Buch, glaube ich, alles, was mit der Mutter zu tun hat. Hm. Es gibt im deutschen Film dieses Klischee, irgendwer hat immer Krebs. Es ist so ein bisschen mies, aber im deutschen Roman ist es vielleicht, ich will es jetzt nicht eine Marotte nennen, aber was es schon viel gibt. Und natürlich kannst du diese Geschichte erzählen. Es gibt ja natürlich viele Jugendliche vielleicht, die auch einen Elternteil hatten, was dann gestorben ist. Weil selbst da die Mutterfigur ist in diesem Roman eigentlich so eine Heilige. Der Protagonist vergöttert die ja fast schon. Er schreibt ja auch irgendwie, sie riecht nach Sandelholz und süßer Butter. So. Also das kippt dann schon so ein bisschen in Kitsch, finde ich. Und natürlich muss das aber irgendwie stattfinden, diese Vergötterung, damit dann der Tod umso schrecklicher ist. Und ich finde das so ein bisschen manipulativ. Und dadurch, dass wir schon wissen, dass die Mutter stirbt, passiert das alles so mit Ansage. Und natürlich muss es dann auch so diese ganz herzerweichenden Momente mit den beiden geben. Und ich denke mir dann so, die arme Frau, es reicht nicht, dass sie Krebs hat. Sie muss auch noch die perfekteste Mutter auf dem Planeten sein. Und dieser schlimmste anzunehmende Moment muss immer im Hintergrund mit sein, dass die Mutter ja sterben könnte, während auch so erwachsen werden ja ganz schön schwierig ist. Ganz schön anstrengend. Ganz
also du denkst, also du willst den Punkt machen, schlimm, dass es allein gereicht hätte, einfach nur die Geschichte zu erzählen, ohne dass die Mutter jetzt krank ist.
Genau, ich hätte das nicht gebraucht, aber es ist natürlich, man kann sich jetzt nicht so das Buch zusammenschreiben, was man gerne hätte. Man weiß ja jetzt auch nicht, oder ich weiß nicht, ob du das weißt, ob jetzt Benedict Wells selber so eine Erfahrung gemacht hat in seiner Jugend und das damit auch irgendwie verarbeiten wollte. Das will ich ihm dann ja auch gar nicht absprechen, aber auch von der Figur her hat mich die Mutter, da waren zu wenig Brüche für mich.
Irgendwie. Ich weiß auch, dass du Schwierigkeiten hast so mit Krebserkrankungen in Filmen und Büchern, ich weiß das. Aber wo ich den Punkt schon machen muss, ist, dass es nötig ist, dass die Eltern so viel Raum doch bekommen. Weil es einfach zum Erwachsenwerden auch dazu gehört, diese Konflikte mit den Eltern darzustellen. Muss nicht eine Krebserkrankung sein, aber ich finde es sehr gut, dass da dieses Verhältnis, das schwierige Verhältnis zwischen ihm und dem Vater auch rausgekommen ist. Ne? Wenn wir jetzt nur diese Liebesgeschichte nur erzählt hätten oder diese Geschichte über die Freundschaft, das hätte mir nicht gereicht. Es hätte nicht die Erkrankung gebraucht, okay, bin ich bei dir, aber dieses ambivalente Verhältnis zu den Eltern, das fand ich schon gut da drin.
Ja klar, also die Eltern nehmen einen wichtigen Raum ein beim Erwachsenwerden. Gleichzeitig ist es ja oft so, dass man nichts lieber will, als sich mit anderen Dingen zu beschäftigen, als mit den Eltern, die man jetzt ja schon sein ganzes, wenn auch nicht ganz so langes Leben lang kannte. Und die ganzen Erfahrungen mit den Gleichaltrigen kennt man eben vielleicht noch nicht. Deswegen finde ich das dann immer das Interessante an diesen Coming-of-Age-Geschichten. Und die Eltern sind dann oft so dieses, ja, darüber stehende, was so ein bisschen die Einstellung, glaube ich, in Frage stellt, die man in dieser Zeit entwickelt. So sehe ich das ein bisschen. Aber gut, wie gesagt, das ist jetzt das Buch, das wir haben. Ich will vielleicht noch was zu Sam sagen, dem Protagonisten.
Okay, ja.
Das ist ja, wie gesagt, schon diese typische Außenseiterfigur. Das Problem ist ja immer, wenn du eine Außenseitergeschichte erzählen willst, die Person muss ja auch gleichzeitig sympathisch sein. Und dann ist ja so die Gefahr, auch dass man eine Figur erschafft, die niemals im Leben wirklich ein Außenseiter wäre, weil sie so sympathisch ist, dass sie natürlich ganz viele Freunde hätte. Ich finde so ein bisschen, dass das bei Stranger Things, glaube ich, diese Kinder, im wahren Leben wären die einfach keine Außenseiter. Wenn man sich die Schauspieler so ansieht, wie die so in den Shows rüberkommen, sind die das, glaube ich, auch nicht. Und das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit, finde ich. Aber hier, finde ich, funktioniert das.
Oh, ich habe so mit ihm gefühlt. Weil, also so bei ihm, ja.
Genau, kannst du gleich nochmal sagen, weil der hat ja ganz viel Angst. Das ist ja so sein großes Thema vor allen möglichen Dingen, vor allem vermeintlich cooleren Menschen. Und das wirkt schon einigermaßen auch authentisch, wie er zum Beispiel am Anfang eigentlich zu dieser Kinoclique gehört, aber sie machen sich doch ein bisschen über ihn lustig und laden ihn nicht zu Partys ein und so weiter. Also das ist dann irgendwie so ambivalent und diese Angst vor diesen anderen Menschen, die teilweise und diese auch unkonkrete Angst vor Dingen, die er nicht kennt und so, das macht der Roman schon relativ glaubwürdig irgendwie, dass er das beschreibt. Und ja, genau. Was wolltest du dazu sagen?
Ich war auch so drin bei ihm. Oh, ich habe ihn so gefühlt. Und vor allem auf den ersten Seiten beschreibt er ein Diner namens Larry's, was voll angesagt ist, was cool ist, wo aber erstmal nur die coolen Kids rein dürfen und auch Leute, die ein gewisses Alter haben. Oh, und ich habe so mitgefühlt, weil...
Also die typische Dorfdisco.
Die typische Dorfdisco. Ich muss ja dazu sagen, bei uns, in meinem Dorf, da gab es das noch nicht. Also da gab es auch nicht mal so einen Diner, wo man überhaupt hingehen konnte. Aber bei uns in der Schule, da gab es so eine Räumlichkeit, da durften nur die coolen Kids rein. Da durften nur die OberstufenschülerInnen rein. Und wir mussten draußen bleiben. Und ich erinnere mich, da gab es nämlich so einen Stand, wo so Saft verkauft wurde und so Leckereien. Und ich wollte da unbedingt hin. Und einmal habe ich mich auch getraut, da reinzugehen. Ich wurde so böse angeguckt. Und mir wurde so klar und deutlich gezeigt, du bist hier fehl am Platz.
Du gehörst da nicht hin.
Ich gehöre da nicht hin. Und ich bin wieder abgehauen. Ich habe mir nichts gekauft. Und ich habe diesen Raum 3 Jahre nicht mehr betreten, bis ich selbst in der Oberstufe war. Und da war der Zauber verflogen. Ne? Also, aber das hat mich so dran erinnert. Und ich habe so viel gefühlt, auch seine Ängste irgendwo reinzugehen und die Ängste vor Menschen, auch abgelehnt zu werden, wie Kirsty dann zu ihm gesagt hat, sorry, wir wollen dich nicht mit auf die Party mitnehmen. Wie unangenehm. Und weißt du, ich hatte auch solche Situationen schon, wo du merkst, okay, die haben keinen Bock auf dich gerade.
Man gehört so halb dazu, aber dann doch nicht so sehr, dass man dann auf eine Party eingeladen werden würde. Ne? Das ist natürlich so eine
Und vor allem Erfahrung. Ist das ja auch so ein Alter, wo man sich das wirklich zu Herzen nimmt. Irgendwie jetzt stehen
das
wir drüber.
Das meine ich,
ne?
So diese kleinen Ablehnungen, die dann wirklich so ganz furchtbar sind, weil irgendwie Ablehnung zu erfahren, so als junger Mensch, das ist so das Allerschlimmste, ne? Kann ich auch auf jeden Fall nachfühlen. Und das ist so ein Punkt, den er da, glaube ich, ganz gut getroffen hat. Kirsty hast du jetzt schon erwähnt, vielleicht kannst du da auch nochmal sagen, wie fandst du die?
Widersprüchlich, ich weiß, wie sie gezeichnet ist, so als Typ. Sie ist als Typ gezeichnet, sie ist so von außen stark, bestimmt, ist so die Anführerin der Clique. Und von innen ist sie dann doch manchmal unsicher. Sam beschreibt sie so als Inbegriff von süß-salzigen Popcorn. Das trifft es wahrscheinlich ganz gut. Ich fand es nicht immer gerecht, wie sie mit Sam umgegangen ist. Sie war ja in einer Beziehung und hat trotzdem so ein bisschen mit ihm gespielt, so ein bisschen hin und her, irgendwie dann doch ein bisschen mehr mit ihm geflirtet, dann mal weniger. Und der wusste auch nicht, was sie jetzt von ihm will. Und das fand ich ungerecht. Also da hätte sie so ein bisschen klarer sein sollen.
Sie ist ja so ein bisschen auch so eine Traumfigur. Die steht ja auch dann so nachts zufällig am Friedhof, wenn er an sie denkt. Gleichzeitig ist sie auch ein bisschen diese coolere Version von ihm selbst, habe ich das Gefühl, auf die er so aufschaut, die er auch irgendwie sein möchte. Und ich nehme ihm das schon ab, dass er sie auch ganz gut findet. Also das ist ja immer so diese wichtige Frage, haben wir bei der letzten Aufnahme schon drüber gesprochen, bei Liebesgeschichten, nimmt man es den Figuren denn ab? Da schon. Ich kann es gar nicht so festmachen. Ich glaube, irgendwas hat mir dann doch so ein bisschen an ihr gefehlt, damit sie so ganz lebendig wird. Vielleicht so ein ganz bestimmter Charakterzug, der so ganz entscheidend ist. Vielleicht will ich es dann auch einfach zu deutlich haben, dass mir das nicht reicht, einfach so einen Archetyp einer Person zu haben.
Ich glaube, der hat sie extra so gezeichnet, dass da so ein bisschen was fehlt, um sie noch so ein bisschen mysteriös sein zu lassen. Ne?
Genau. Aber dieser Punkt, den du angesprochen hast, fand ich sehr gut, weil das ist ja auch mutig, die Person dann nicht nur sympathisch darstellen zu lassen. Das widerspricht dann vielleicht dem, was ich gesagt habe mit dieser Traumfigur. Sie hat natürlich schon diese Seiten, wo sie ihn dann diese Prüfungen auch machen lässt, die teilweise da ganz schön grausam sind, so einer Person anzutun. Und ja, das ist dann, kann ich den Buch dann auch wieder zugute halten an der Stelle.
Wie stehst du eigentlich zu den anderen Personen? Wir haben ja noch Brandon und Cameron.
Ja, Cameron musste ich dran denken. Ich frage mich, ob das Absicht ist. Ferris macht Blau ist ja auch dieser Film von dem Regisseur, der auch Breakfast Club gemacht hat. Und da heißt nämlich auch die eine Figur Cameron, die auch immer so ein bisschen zerrissen ist und die Hauptfigur die ganze Zeit begleitet und auch, glaube ich, einen autoritären Vater hat.
Kann ich mir vorstellen. Also Benedict Wells hat sich also ganz schön inspirieren lassen von den 80er-Filmen und von der Musik. Da kommen wir gleich aber auch nochmal drauf zu sprechen. Aber gleich.
Kommen wir gleich auch noch drauf. Aber ja, die fand ich fast noch interessanter als die Kirsty-Figur. Vor allem, weil vieles auch offen gelassen wird, wenn ich jetzt so drüber nachdenke. Bei der Kirsty wissen wir, dass sie vor ihren Freunden cool tut, aber es eigentlich dann nicht ist. Wir wissen, dass sie diese Obsession entwickelt mit den Satzanfängen, also mit den ersten Sätzen von Büchern. Und wir haben diese ganzen Charakterzüge, die uns nach und nach erzählt werden. Und gerade bei dem Brandon oder Hightower, wie da ja auch genannt wird, da bleibt so vieles
offen.
Vieles offen irgendwie und das macht die Figur irgendwie interessanter.
Ich finde es interessant, dass dort eine Person People of Color ist und der andere bisexuell bis homosexuell. Ach, weiß ich nicht, ob er einfach die Zeit mit reinnehmen wollte, so wo alles nochmal Thema ist, ne, Rassismus und
die jetzige Zeit, ne? Also du meinst, dass er vielleicht da so ein bisschen Geschichtsklitterung.
Ja, erinnerst du dich noch an Jinx?
Mhm.
Ja, das war ja auch letztes Jahr für den Buchpreis nominiert und da hatte ich auch das Gefühl, da musste man natürlich alles reinbringen. Aber ich fand es hier gut gemacht. Also wollte ich nur mal zur Debatte stellen, ob man das jetzt wirklich immer alles reinbringen muss.
Ja, wenn wir das mit Breakfast Club vergleichen, das ist natürlich schon was auffällt, wenn man generell diese Filme aus der Zeit guckt, die auch von jungen Menschen handeln, das ist alles immer schon sehr weiß und sehr heterosexuell natürlich. Und klar, es wirkt natürlich dann immer so ein bisschen, als würde er dann dem Vorwurf sich entziehen wollen, diese Dinge, die damals so produziert wurden, so zu reproduzieren. Ich fand aber trotzdem, zu Cameron habe ich gar nichts gesagt, die Figur fand ich in gewisser Weise trotzdem interessant, weil er so extrovertiert ist, weil er die Gruppe irgendwie auch zusammenhält, noch viel mehr, als es jetzt die anderen beiden machen. Und trotzdem aber diesen Konflikt hat, dass seine Eltern ihn irgendwie zwingen wollen, irgendwo zu studieren, was er gar nicht möchte und so. Und auch bei ihm wird einiges offen gelassen, aber ich kann seine Figur irgendwie greifen. Also ich mochte den eigentlich auch. Aber ich verstehe trotzdem den Punkt, den du meintest. Das Buch heißt ja Heartland und es gibt ja auch diesen fiktiven Gedichtband in dem
Buch. Oh ja, darüber wollte ich mit dir auch reden. Ja. Aber ich habe da nichts Positives, muss ich sagen. Also,
ja, lass es raus. Was meinst du?
Also generell, wenn ich in Büchern, in Romanen Gedichte sehe, Liedtexte, ich finde das unnötig und ich fange an zu überblättern. Und hier gibt es auch einen fiktiven Gedichtsband, der so parallel zum eigentlichen Roman, zur eigentlichen Handlung erzählt wird und das so ein bisschen stützen soll. So, es gibt 49 Kapitel in dem Buch Heartland. Es gibt so 49 Geheimnisse von Grady's, so heißt der Gedichtsband. Ich fand's unnötig. Also das hätte ich jetzt wirklich nicht gebraucht.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Es wirkt so ein bisschen draufgepropft irgendwie, um so einen roten Faden in diese Geschichte zu bringen, abseits von der Mutter. Also man kann ja verraten, wie gesagt, es ist ja auch
im steht ersten, schon im Satz, ersten Satz. Es steht
ja schon
auf
drin.
Der ersten Seite.
Sie stirbt irgendwann, aber man kann, glaube ich, schon sagen, das Buch geht dann aber noch weiter so. Das heißt, dieser rote Faden ist irgendwann auch abgeschlossen. Und man hatte so das Gefühl, es soll noch irgendwas anderes geben, was dieses Buch so zusammenhält. Und da gibt es eben diesen Gedichtband, der auch zum Teil zitiert wird. Das heißt, der Autor hat sich da auch so als Dichter ausprobiert. Und ich hätte es auch nicht gebraucht, weil es wirkt so drauf geschafft, als ob man das irgendwie noch bräuchte, um dieses Buch zusammenzuhalten. Aber ich hätte es auch nicht gebraucht. Die Geschichte an sich, wie er diesen Sommer verbringt, das ist das eigentlich Interessante, glaube ich, weswegen
Menschen dieses Buch lesen. Ist doch der rote Faden für sich, hätte es nicht gebraucht.
Aber man hätte vielleicht auch nicht so einen Titel einfach für dieses Buch gehabt, ne? Wie nennt man das? Grady? ein Sommer?
Also ich bin ehrlich, das sind so ein paar Passagen, die ich einfach überblättert habe.
Ja.
So, und dann musste ich auch am Ende dann doch nochmal drüber nachdenken, was da doch in dem Gedichtband stand, weil es ja doch dann Thema am Ende nochmal war, aber das verrate ich jetzt nicht.
Das verraten wir jetzt natürlich nicht.
Weißt du, worüber wir unbedingt reden müssen? Weil das für mich wirklich diesen Roman ausmacht und auch heraushebt von anderen Coming-of-Age-Romanen. Das ist der 80er-Vibe einfach in diesem Buch. Das ist nicht nur, dass es in den 80ern spielt. Da sind ja so viele Bezüge zu den 80er-Jahren. Ich war so drin, einfach so. Es war so schlau auch gemacht, weil viel Handlung ja auch einfach im Kino spielt. Und dann hat er einfach 80er-Filme natürlich, die dann ja auch gerade rauskamen, im Kino laufen lassen, ne? Also fand ich super.
Ja, Zurück in die Zukunft.
Zurück in die Zukunft. Ferris macht blau. The Breakfast Club, worüber wir gleich nochmal sprechen werden. Und auch 80er Musik.
Vielleicht bevor wir zur Musik kommen, man muss ja auch dazu sagen, in diesem Kino, das ist eigentlich so ein Programmkino, sagen wir, ne? Also so ein Klassikerkino. Mhm. Und bevor sich der Besitzer überreden lässt, diese ganzen populären Filme da zu zeigen, laufen da so, ja, Nouvelle Vague-Filme und so aus den 60ern, so Schwarz-Weiß-Sachen, wie halt Außer Atem, genau, von Jean-Luc Godard und so. Und da gibt es auch diese Szene, wo er dann beschreibt, dass er so ein Jean-Luc Godard-Poster in seinem Zimmer hat. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, ja, come on, also welcher Jugendliche hat denn ein Foto von einem Nouvelle Vague-Regisseur oder ein Poster in den 80er Jahren in seinem Jugendzimmer hängen? Und dann erfahren wir eben, dass es eben in diesem Kino übrig geblieben ist. Aber ja, die Musik spielt natürlich eine große Rolle. Ich glaube, am Ende, also im letzten Kapitel so als Anhang, ist dann auch so eine Soundtrack-Liste wie in so einem Album-Booklet aufgelistet mit Liedern, die zu diesem Buch
gehören. Hat ich auch richtig gut gemacht. Also das Erste, was ich echt gemacht habe, als ich das Buch zu Ende gelesen habe, ist wirklich ein Nachmittag, diese Musik zu hören von dieser Playlist. Also das findet man auf Spotify und Apple Music, alles richtig
ist,
gut.
Ist da Don't You eigentlich auch dabei?
Ja.
Von Simple Minds natürlich, ne?
Ja.
Das, womit Breakfast Club ja losgeht. Ja.
I'm on fire, losing my religion, also super. Und was vielleicht auch interessant ist für den Hintergrund.
Ah, Losing My Religion ist doch neuer, oder?
Jetzt nee, muss ich gerade über. Bin ich sicher. Gucken wir nochmal nach.
Gucken wir nochmal nach. Aber ich meine, na gut, vielleicht war es auch nur die Coverversion. Was sollst du sagen?
Dass er, bevor er diesen Roman geschrieben hat, nicht nur in die USA gereist ist, sondern auch sehr viele Filme und sehr viel Musik konsumiert hat.
Ja, es
und
ist
das merkt man.
Es ist eine klare Hommage an diese 80er Coming-of-Age-Geschichten. Ne? Wie gesagt, so ein bisschen schade finde ich es dann schon, dass es, also es ist halt so dieses Ding, was man immer wieder aufgreift, die 80er Jahre, wie gesagt, mit den Malls, mit den Diners, mit diesen ganzen Klamotten, die man da getragen hat und so. Das ist immer sowas, was man aufgreift und manchmal habe ich das Gefühl, es ist so der einzige Modus, in dem man so eine Erwachsenwerden-Geschichte erzählen kann und das finde ich dann manchmal ein bisschen schade, aber trotzdem finde ich die Umsetzung an der Stelle gut. Es gibt schon viele solche Geschichten, ja, also gerade, also im Filmbereich habe ich natürlich da den besseren Überblick, aber das gerade so in den letzten Jahren wurde es immer wieder aufgenommen, also Stranger Things haben wir natürlich schon erwähnt, aber Sing Street, dieser Film zum Beispiel, spielt ja auch dann in den 80ern. Stephen King's S wurde ja auch nochmal neu verfilmt.
Das habe ich alles gar nicht im Kopf, aber es ist auch eigentlich nicht meine Epoche. Ich habe ja dieses Buch nur gelesen, weil mein Chef mir immer wieder gesagt hat, lies dieses Buch. Und ich wollte es nicht lesen, weil es in den 80ern gespielt hat. Ich wollte erstmal es gar nicht lesen. Ich dachte, nee, ich habe da gar keinen Bezug zu. Und am Ende hat es mich so richtig begeistert.
Ja, das ist auch interessant. Also ich würde auch die These aufstellen, diese Sachen sind nicht nur beliebt bei Leuten, die wirklich die 80er erlebt haben, sondern auch bei Leuten, die sich ein bisschen vorstellen, wie die 80er wohl sein würden. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was für ein Jahrgang Benedict Wells eigentlich ist. Weil ich kann mir gut vorstellen.
Ich glaube, der ist 85, 86 erst geboren. Also der hat das gar nicht erlebt. Der ist also eigentlich in den 90ern groß geworden.
Guck mal, ich würde fast behaupten, dass man das dem Roman so ein bisschen ansieht.
Ja,
dass es natürlich so eine wahrscheinlich geschönte Form der 80er ist, wo dann so ein paar Sachen auch ausgespart wurden, die einem vielleicht heute eher peinlich wären, die man damals konsumiert hat und so weiter. Aber das ist ja dann immer so. Und wie gesagt, die Umsetzung finde ich dann ganz schön. Ich finde manchmal... Oder ich habe manchmal beim Lesen so den Gedanken gehabt, dass es schöner wäre, wenn er so einen Grundgedanken, ein Ziel, eine Idee gehabt hätte, die vielleicht die Protagonisten haben, die dieses Buch nochmal ein bisschen individueller machen einfach. Dass es sich so ein bisschen von diesen anderen Geschichten abhebt, die es schon gibt über diesen einen Sommer in den 80ern, in dem sie erwachsen geworden sind. Zum Beispiel, dass sie eine Band gründen, dass sie einen Film drehen, dass sie eine Leiche finden, wie bei Stand By Me zum Beispiel. Auch ja eine große Inspiration davon. Und ja, so ist es halt wieder ein Sommer in der Kleinstadt.
Aber für mich hat es das Kino gemacht. Die ganzen Kinofilme, die ganze Musik aus den 80ern. Also da kenne ich nicht viele mit dem Bezug.
Ich verstehe das schon, aber das, was hier so reinkommt, das ist immer wieder ein Rückgriff auf Dinge, die es natürlich schon mal gab. So, das ist halt die eine Sache. Also diese Filme gab es natürlich alle schon und das ist halt eine große Hommage. Das kann man dem Film aber auch nur so begrenzt vorwerfen, weil das ist einfach sein Programm, sage ich mal. Ne? Und wie gesagt, diese Außenseiterfigur, diesen Sam, ich mochte den. Ich habe diese ganzen Szenen zwischen ihm und seinen Freunden auch ganz gerne gelesen. Ich fand, das war eine gute Dynamik und wie gesagt, hätte sich das Buch so ein bisschen mehr darauf fokussiert und ja, so ein paar Dinge weggestrichen, vielleicht so ein bisschen mehr versucht, so seine eigene Identität zu finden, dann hätte ich es noch lieber gelesen, aber ich habe es wirklich gut weglesen können. Auch das sind ja so zwischen 300 und 400 Seiten, glaube ich. Und
464
sogar, guck mal. Und ja. So, also danach hat es sich auf jeden Fall nicht angefühlt.
Nee, das stimmt.
Und es hatte da jetzt keine Längen oder so, deswegen kann ich da jetzt auch nicht zu Negatives zu sagen und fand, das Erwachsenwerden hat er schon zu großen Teilen gut begriffen und gut beschreiben können, ja.
Ich würde sagen, wir reden jetzt über den Film, der meiner Meinung nach auch das Erwachsenwerden sehr gut beschreibt. Das hast du mir empfohlen. Und zwar The Breakfast Club von John Hughes.
Genau, worum geht's denn da überhaupt?
Ja, Samstagmorgen in einer amerikanischen Highschool, da sind 5 Schüler, die aus unterschiedlichen Gründen nachsitzen müssen. Warum, das erfährt man erst später. Und man kann schon sagen, also die Schüler können nicht unterschiedlicher sein. Da gibt's einen Draufgänger, der John heißt, einen Musterschüler namens Brian. Eine, die sehr auf ihr Äußeres bedacht ist und auch, man sagen kann, die Eltern haben sehr viel Geld, und zwar Claire, und eine Außenseiterin, mit der ich mich am meisten identifiziert habe.
Ach, das ist ja interessant.
Du auch? Allison heißt sie.
Ja, weiß ich nicht, vielleicht. Ich habe jetzt so darüber nachgedacht. Vielleicht kann ich mich sogar am ehesten mit diesem Mathe-Freak identifizieren oder irgendwie, ja, weiß ich nicht, weil der, ja, egal.
Eine Person ist doch in der Runde, aber mit denen können wir uns wahrscheinlich beide nicht identifizieren. Der sportliche Muskelprotz, der Andrew.
Genau.
Genau, und die alle sitzen da in diesem Raum und werden bewacht, kann man schon sagen, von einem Lehrer, der selbst überfordert scheint. Aber der gibt denen so eine Aufgabe, und zwar über sich selbst nachzudenken und einen Aufsatz über ihre Persönlichkeit zu schreiben. Also auch richtig random, dass man sowas aufgibt. Und nachdem der Lehrer dann den Raum verlassen hat, haben sie natürlich nicht diesen Aufsatz geschrieben, sondern da ging es erstmal mit den Streitereien los, weil es einfach zwischen denen einfach nicht gepasst hat am Anfang. Ne? Also ganz verschiedene Persönlichkeiten, die aufeinandertreffen. Aber je mehr Stunden vergingen, desto näher kamen sie sich. Irgendwann setzten sie sich in eine Runde und sprachen über ihre Probleme, über ihre Ängste, über ihre Sehnsüchte. Am Ende kam noch ein Aufsatz zustande. Ja, aber nicht jeder Einzelne hat sie geschrieben, sondern zusammen.
Genau, das ist so dieser Film. Spielt hauptsächlich wirklich in dieser einen Bibliothek, auf jeden Fall komplett in und um diese Schule herum. Also fast schon ein Kammerspiel sozusagen. Ja, was sagst du denn zu diesem Film, den du ja jetzt auch das erste Mal gesehen hast?
Ach, ich war begeistert. Ich muss sagen, einen besseren Film zu diesem Buch hätte ich gar nicht schauen können. Also ich war
spannend.
Voll drin, hätte ich nicht gedacht. Man muss sagen, wenn man den schaut und weiß, okay, der Film ist rausgekommen im Jahr 1985, der arbeitet viel mit Klischees. Das sieht man ja auch den Charakteren auch an. Aber das ist jetzt anders als in diesen schlechten Netflix-Filmen. Ich habe hier auch das Gefühl, das ist hier das filmische Mittel und das ist hier viel mit Ironie, was gearbeitet wird.
Mhm. Ja, ich glaube auch, der Film ist gerade so dazu da, um diese Klischees so ein bisschen, also die zu nehmen und zu sagen, hier ist der Außenseiter, hier ist der Sportler, hier ist der Nerd und so weiter. Und wir gucken mal, was diese Person eigentlich noch ausmacht. Und das ist so das Programm von diesem Film, was am Ende, wenn sie da in der Runde sitzen, so ein bisschen rauskommen sollen. Und da stellt sich dann so raus, die haben alle ja, Erwartungen von ihren Eltern, die an sie gestellt werden. Die stehen
alle auch die Herausforderungen, ne? Vom Erwachsenwerden, also jeder gleichermaßen. Genau. Und vielleicht für Leute, die den auch das erste Mal schauen, für mich hatte der Film nicht den großen Spannungsbogen. Ich kann mir vorstellen, dass es für manche ein bisschen zu langsam ist, aber ist ja klar, die Leute sitzen da, 5 Jugendliche sitzen über 8 Stunden in einem Raum, sollen Aufsatz schreiben. Klar bringt man da jetzt nicht so viel Action rein.
Da möchte ich direkt was dazu sagen, weil du hast ja Herrn Wells zitiert am Anfang, der gesagt hat, ja, meine Jugend war halt langweilig, so was soll ich dazu erzählen? Und ja, gebe ich ihm den Punkt, aber gleichzeitig, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ein großer Teil meiner Jugend war auch einfach Langeweile. Also wenn man ehrlich ist,
ja.
Gerade Schule ist einfach damit verbunden gewesen für mich auch, dass man in Fächern gesessen hat, die einen nicht interessiert haben. Natürlich hatte man so ein bisschen den Druck, dann mitzuarbeiten und so weiter, aber es war auch einfach langweilig zum Teil. Und gerade so in den ersten Viertel oder so wird das, finde ich, ganz schön gezeigt. Klar, dauert das dann alles immer ein bisschen ewig, wie sie so überlegen, was sie schreiben oder irgendwie was ganz anderes machen und mit ihrem Kulli spielen und so weiter. Aber das ist so ein Stück Wahrhaftigkeit, finde ich, vom Erwachsenwerden, was er denn da doch getroffen hat, was vielleicht nicht so direkt ins Auge springt, aber wo ich beim drüber nachdenken schon gemerkt habe, ja, da ist schon irgendwie was drin.
Und man fühlte sich wieder selbst wie ein Schüler, eine Schülerin, oder? Also ich sah mich da auch in diesem Schulraum sitzen. Ich habe schon gedacht, okay, ich würde jetzt wahrscheinlich nicht nachsitzen müssen. Ich war immer so ganz brav. Aber ja, also da mit unterschiedlichen Leuten zu sitzen, zu denen man gar keine Schnittpunkte hat, ja, habe ich gefühlt.
Ja, ja, das ist so ein bisschen ein Experiment, auch wo generell ja auch Schule so ein Experiment ist. Leute, die so ganz unterschiedlich sind, einfach zusammen in einem Raum zu sperren und mal gucken, wie die miteinander klarkommen über 7 Jahre, 8 Jahre. Das ist schon so. Ich glaube, was ich so mit das Schönste und irgendwie auch Anrührendste fand an diesem Film, was vielleicht auch das ist, was ihn so ja, zeitlos dann doch macht, ist, dass die Figuren so nach und nach so eine Solidarität zueinander aufbauen. Das ist ja so das, worauf das Ganze hinausläuft. Es wird ja zum ersten Mal deutlich, als diese John Bender heißt der, ne, glaube ich, diese Figur, dieser Rüpel, wie sagt man das, dieser Bully, der die Leute ärgert und so weiter, eigentlich so eine typisch hassenswerte Figur, von den anderen vor dem Lehrer versteckt wird. Also alle hassen ihn, er beleidigt Leute, er mobbt sie, bringt überall Unruhe rein, aber wenn der Lehrer kommt, dann ist klar, der gehört zu uns, dem setzen wir nicht die Autorität des Lehrers aus. Und mit dem, worauf der Film dann auch hinausläuft, dass man sagen, hey, wir haben alle unsere Struggles, irgendwie versuchen alle mit unseren Mitteln damit umzugehen, fand ich das irgendwie schön, dass der so eine utopische Insel dann so ein bisschen baut, wo ja selbst der, also man kann es ja so ruhig sagen, selbst der toxische Mann auch ein Stück Empathie verdient hat und nicht nur einfach ein hassenswertes Objekt des Lehrers ist. Und das finde ich auch ganz wichtig, dass so diese Figur des Lehrers nochmal da ist, der auf diese Schüler, aber vor allem auf diesen John so hinabschaut und die da wirklich so ein Hass auch zu spüren ist. Und die Schüler dann doch ein Stück weiter denken und denken, ja, da ist noch ein bisschen mehr und sich dann so verbrüdern zusammen. Das fand ich irgendwie sehr schön und weiß ich nicht, ob das in heutigen Filmen noch so gezeigt werden würde.
Ja, das glaube ich auch. Zu dem Lehrer auch. Das war auch so ein richtig typischer Lehrer, der auch bei mir in meiner Schule sein könnte, weil er so überfordert war, an sich so ein super unsicherer Mensch, aber zu den Schülern, da konnte er der Diktator sein, die so richtig quälen. Und jetzt, wo man drauf schaut, so, wie lange bin ich aus der Schule raus? Na locker, 6, 7, 8 Jahre. Und jetzt denke ich mir auch manchmal so, vielleicht sind auch einfach manche Lehrer armselig und müssen einfach Kinder, Jugendliche erniedrigen. Und heute steht man halt über den Dingen. Und fand ich auch mal interessant, wie er auch dargestellt wurde. Ne? Da kam ja auch die Putzkraft, die noch mal ganz deutlich gemacht hat, ja, du bist hier keine große Nummer. Hat er dem Lehrer ja schon gut deutlich gemacht. Und das war die Putzkraft, die das meinte.
Ja, der Hausmeister, glaube ich, da auch, ne? Ja. Das fand ich auch spannend. Da wollte ich auch noch mal zu was sagen. Der Lehrer sagt an der Stelle ja, die Schüler werden immer schlimmer, werden immer dreister. Und der Hausmeister sagt einfach, das ist Quatsch, du wirst einfach älter, du veränderst dich. Mhm. Und man glaubt es ja nicht, das ist ja heute auch immer noch so, dass auf die Jugend geschimpft wird, dass sie keine Lust hat, sich ausbeuten zu lassen, zum Beispiel für unbezahlte Praktika, bevor sie mal in den Job gehen dürfen, ja, wo sie Vollzeit
ackern
dürfen.
Vor allem bei uns in den Medien. Ne?
Für ganz viel Geld zum Beispiel. Also da steckt viel Wahrheit drin, dass diese Person dann so auf sich selbst zurückgeworfen wird und gesagt wird, ist es wirklich so, dass die Jugend immer schlimmer wird oder bin ich vielleicht das Problem, verändere ich mich auch? Und diese Szene, finde ich, ist nochmal ganz wichtig an der Stelle. Du hast gesagt, der Film hat nicht so, also du hättest es nicht erwartet, dass er dich so überzeugt, begeistert, wie auch immer. Was hast du denn erwartet?
Oh, sagen wir so, ich habe von dir einen langsamen Film erwartet. Ich habe aber nicht erwartet, dass ich zu diesen Figuren so eine Sympathie aufbaue. Ich dachte so, oh ja, dann sitzen die im Klassenraum und dann reden die so ein bisschen und machen Quatsch. Und hätte auch nicht gedacht, dass das in einem Raum spielt. Ich dachte, das geht dann schnell vorbei. Ich habe gesehen, oh ja, der Film dauert irgendwie nur 1,5 Stunden. Kann man mal machen, aber wird mir nicht im Kopf bleiben. Was aber dann doch ganz anders ist, und ich sag dir auch warum, mich hatten sie spätestens bei dieser Gesprächsrunde, wo die darüber geredet haben, wie es ist jetzt so, jetzt sind sie befreundet und wie wird es danach sein, wie wird es nach dem Nachsitzen sein. Und dann haben ein paar schon gesagt, ja, wahrscheinlich sehen wir uns einfach nie wieder und werden nie wieder miteinander reden. Und das ist auch so real einfach, weil man ja so viele Menschen einfach kennenlernt im Leben, vor allem in der Schulzeit, wo man sagt, oh ja, wir bleiben unbedingt befreundet, wir halten Kontakt, wir sehen uns. Und dann hörst du von denen nichts mehr, höchstens auf Instagram, höchstens auf Facebook und sonst nichts mehr. Ja, und das konnte ich auch so richtig mitfühlen. Und auch, wo sie über die Eltern halt geredet haben, wie schwierig die sind und dass man nicht so werden will wie die Eltern. Das ist ganz ehrlich, ich habe da auch ein paar Aspekte, wo ich denke, ich bin jetzt weiter als meine Mutter, als mein Vater. Und ich weiß aber auch, dass später meine Kinder sagen werden, Gott, ich hoffe, ich werde nicht wie Mama werden.
Ja, das ist ein ever-repeating Cycle an der Stelle wahrscheinlich. Ich finde es ja auch interessant, wenn wir jetzt nochmal zum Buch kommen. In Heartland wird es ja auch zitiert, der Film, mit so einer kleinen Mini-Kritik.
Oh, ich wollte dir das vorlesen extra.
Ja, okay.
Hast du
jetzt okay,
ja auch rausgenommen?
Nee, nee.
Also, ja, komm, dann lese ich es dir vor.
Lies mal vor.
Ich hatte das auch mir rausgeschrieben.
Ja, rausmarkiert. Das ist, glaube ich, auch die einzige Stelle, wo der Film vorkommt. Ne? Ich weiß gar nicht, oder wird er nochmal erwähnt? Ich glaube nicht.
Nee. Ich fand Breakfast Club einen würdigen Schlusspunkt. Hightower moserte zwar über die vielen Klischees am Anfang und dass es am Schluss völlig unnötig und kitschig um Liebe gehe, doch Cameron zeigt ihm nur den Vogel. Du willst einen Teenager-Film ohne kitschiges Liebes-Happy End? Bist du bescheuert?
Ja, weil das fand ich interessant. Erstmal vielleicht für dich oder an dich die Frage, hat dich das gestört? Fandest du das unnötig, dass dann doch, ohne zu viel zu verraten, eine Liebesgeschichte oder mehrere auch Thema ist?
Habe ich mir auch dazu Gedanken gemacht. Gut, dass du drauf kommst. Ich bin ja immer Fanliebe. Ich würde es diesen Podcast nicht geben, würde ich nur Liebesfilme schauen, das ist ja klar. Aber bei
No shame.
Aber bei diesen zwei Liebesgeschichten sind es ja, fand ich eine verständlich, weil die sich so angebandelt hat. Und bei der zweiten Geschichte dachte ich mir, ja, das war mir jetzt ein bisschen zu abrupt und sehr klischeehaft. Ja, ich verzeihe es, weil er diese filmischen Mittel nutzt mit der Ironie. Und das kann ich ja schon verraten. So, da wird eine vom hässlichen Entlein wunderschön. Und da verliebt sich der Typ am Ende direkt in sie. Und dann sind sie direkt zusammen. Also hätte ich nicht gebraucht, aber
ja, das ist sowas, das will man heute auch, glaube ich, berechtigterweise nicht mehr machen, so eine Szene. Ich glaube, das ist noch am ehesten so ein Punkt, wo man wirklich sagt, das ist in der Zeit verhaftet. Ich glaube, als dieser Film produziert wurde, war klar, das ist ein Teenie-Film, da muss auch Liebe mit rein, auf jeden Fall. Ich glaube, heute wird das gar nicht mehr so sein. Ich glaube, es gab doch letztens auch mal, jetzt sind wir schlecht journalistisch vorbereitet, aber es gab, glaube ich, letztens mal so eine Umfrage auch unter jungen Menschen, Gen Z wahrscheinlich auch, wie viel Sex und Liebe sie eigentlich in Filmen und Serien haben wollen. Und da kam dann überraschenderweise raus, dass sie das eher stört, dass sie eigentlich lieber ja platonische, freundschaftliche Beziehungen da sehen wollen und möglichst wenig Liebe und Sex und so. Und das war damals, glaube ich, noch anders. Da war, glaube ich, eher das Sex-Sells-Argument an der Stelle. Aber ja, klar. Also das ist natürlich aus heutiger Sicht dann eher so ein bisschen lächerlich, dass sich eine Person dann von einer Sekunde auf die nächste in die verliebt, die gar nicht großartig miteinander gesprochen haben. Aber so war das damals. Heute ist es natürlich so auch der ultimative 80s-Film. Don't You am Anfang von den Simple Minds. Also es ist ja, gibt ja kaum einen Song, der mehr diese 80er-Identität hat als dieser. Und natürlich die Frisuren und alles. Ich finde, man muss trotzdem auch immer noch mal klar machen, John Hughes wollte jetzt nicht ein Porträt über das Jahrzehnt, in dem er lebt, drehen, sondern er wollte eine Geschichte übers Erwachsenwerden erzählen, die vielleicht dann nebenbei auch so ein bisschen für diese Zeit auch steht. Und das, finde ich, unterscheidet den Film dann doch stark von Heartland, der dann diese Hommage sein will an unter anderem Breakfast Club, an John Hughes. Man muss ja auch dazu sagen, denn John Hughes wird ja von vielen wirklich verehrt, dieser Regisseur, für diese Filme, die er gemacht hat, vor allem Ferris macht Blau und Breakfast Club.
Und Drehbuchautor für Kevin Allein zu Hause.
Genau, der war dann ja in den 90ern, glaube ich, aber an sich natürlich die 80er damit total geprägt hat. Und alle wollen auch so eine Geschichte erzählen, die er dann eben damals erzählt hat. Und da muss man, glaube ich, immer wieder klar machen, so, das ging wirklich nicht darum, diese Zeit darzustellen, sondern wirklich diese Themen wie Erwachsenwerden zu erzählen. Und da, denke ich, ja, hätte so ein bisschen eigene Identität, auch so ein bisschen ein eigener Wille, eine Geschichte übers Erwachsenwerden zu erzählen, hätte Benedict Wells da, glaube ich, ganz gut getan. Und so ein bisschen sich von diesen großen Vorvätern zu lösen und zu sagen, ich mache jetzt was ganz Eigenes.
Aber ich bin da nicht mit dir einer Meinung. Wir können auch zum Fazit kommen, wenn du magst.
Ja, können wir gerne machen. Und schieß ruhig gegen mich. Also ich möchte deine Meinung gern wissen. Was sagst du?
Also zum Schluss, ich finde beides toll. Und man sollte es in der Kombi lesen und schauen. Die passen so gut zueinander. Sie ergänzen sich, der 80er-Vibe, die Rollenklischees. Mal mehr, mal weniger Liebe, Freundschaft, Ängste, Sehnsucht. All das kommt in beiden vor. Ich finde es total toll. Ich finde, wie gesagt, die Bezüge toll, die Benedict Wells macht. Das ist so ein Highlight für mich in dem Buch und ich würde es euch allen empfehlen. Und ich kann euch sagen, wenn ihr bei uns bei Instagram vorbeischaut, wir verlosen immer ein Buch oder ein Film nach jeder Podcast-Folge und diesmal wird es Breakfast Club sein. Also
genau, also immer jeweils den Film oder das Buch, was wir in der jeweiligen Folge dann besprochen haben.
Genau, schaut einfach da auch vorbei und ja, macht euch selbst eine Meinung, aber erstmal du, Ruben.
Ja, genau, also vielleicht noch grundsätzlich, ich mochte schon Heartland, also ich fand, der Autor versteht schon, wovon er da redet, wovon er da schreibt, wenn er sowas wie Angststörungen, wenn er sowas wie die erste Liebe, wenn er sowas wie Sehnsucht und so weiter beschreibt, man merkt schon, das ist nicht einfach nur ein älterer Mann, der sich vorstellt, wie das wohl sein würde. Also so ein bisschen was scheint er dann doch in seiner bayerischen Provinz dann erlebt zu haben davon, dass er davon spricht. Da ist schon Authentizität drin. Ich hätte mir manchmal gern gewünscht, dass er sich da so ein bisschen von seinen Idolen freischwimmt, noch mehr als er das getan hat. Und dass er sich noch mehr auf diese Freundesgeschichte fokussiert hätte und überlegt hätte,
ja, da bin ich mit dir.
Brauche ich diese tragische Todesgeschichte an der Stelle noch. Aber das würde ich auch sagen, ein bisschen Geschmackssache immer noch. Du hast ja dein Fazit schon gegeben. Es freut mich, dass dir Breakfast Club an der Stelle auch ganz gut gefallen hat. Übrigens, Ferris macht Blau, dieser andere Film, den alle lieben, den mag ich übrigens gar nicht. Also kannst du dir vielleicht auch irgendwann nochmal anschauen. Wird an dieser Stelle ja auch referenziert, aber der ist dann doch deutlich alberner, deutlich komödienhafter. Und das fand ich wiederum bei Hartnett, glaube ich, ganz gut, dass er auch diese Ernsthaftigkeit, die das dem Thema ja auch gebührt, dann auch aufbringt.
Schön.
Haben wir's.
Hast du Empfehlungen für mich und für die alle anderen?
Was ich empfehlen würde, wäre vom Zeitmagazin, findet man aber auch auf zeit.de. Ich glaube, es ist leider hinter der Paywall, aber vielleicht kommt ihr dann ja trotzdem irgendwie dran. Die Kinder von Gruppe 12. Die andere Überschrift ist soziale Ungleichheit. Es geht um so ein Feriencamp in der Nähe von Stuttgart, glaube ich, wo Kinder aller sozialen Schichten hinkommen dürfen. Es gibt dann extra für einkommensschwächere Familien dann so einen Tarif sozusagen, wo Kinder dann für relativ günstiges Geld so eine Woche da unterkommen dürfen. Und es ist extra eben so gedacht, dass sowohl die Zahnarzttochter als auch der Bürgergeldempfängerssohn da mit in diesem Ferienlager ist. Und es ist so eine Reportage von Stella Schalamon, heißt die Autorin. Und das ist ganz spannend gemacht, weil ich war selber auf solchen Ferienlagern als Kind. Ich weiß, wie da diese Atmosphäre ist und mit dieser, das ist ja auch so Breakfast Club-artig, dass wirklich diese unterschiedlichen Schichten da zusammentreffen und die Autorin hat es da wirklich geschafft, ganz nah an diesen Kindern zu sein. Da ist dann auch so ein unbeliebteres Mädchen, was dann irgendwie versucht, doch trotzdem klarzukommen. Und am Ende gibt es auch ein großes Event, wo das dann auch egal ist, woher die Kinder kommen. Also so ein bisschen diese Utopie ist da trotzdem noch drin. Aber es ist halt das reale Leben und man kann total viel wiedererkennen, wenn man selber solche Sachen mitgemacht hat oder selber einfach auch nur jung war. Also das kann ich sehr empfehlen. Die Kinder von Gruppe 12 von der Zeit.
Ich habe es auch gelesen. Ich fand es auch gut und ich kann es auch sehr nachfühlen, weil ich auch immer auf Sommerfreizeiten unterwegs war. Und da gibt es eine Passage, da geht es nämlich darum, Süßigkeiten bei so einem speziellen Kiosk zu kaufen.
Ich glaube, im Schwimmbad, ne?
Im Schwimmbad war das, genau. Und da durfte jeder nur die gleiche Geldmenge mitnehmen. Und das war bei mir anders zu meiner Zeit. Und da hat man schon auch die Unterschiede gesehen. Und das war dann nicht so schön. Also da gab es Kinder, die durften bei uns nur 3 Bonbons kaufen. Ein Bonbon für 5 Cent, weil die einfach nicht so viel Geld hatten. Und die anderen da, die kamen da hier mit Magnum-Packungen zurück.
Ja, da merkt man schon so sehr früh, wie dann bestimmte Einkommensstrukturen der Eltern die Kinder auch schon prägen. Also ja, das ist auf jeden Fall so eine Sache. Du hast auch noch eine Empfehlung dabei?
Ja, ich habe auch noch eine Empfehlung dabei. Ihr habt schon gemerkt, ich bin ein Fan von Benedict Wells und es war mein erstes Buch von ihm. Also ich habe mich danach sehr viel mit ihm auseinandergesetzt und ich kann es euch auch empfehlen. Er gibt nur sehr wenig Interviews. Also ich habe nur 3 gefunden. Und ein richtig gutes, das ist auf seiner Homepage, da führt er ein Interview mit seinem Verlag und da geht es nämlich auch um Heartland und dann bespricht er ganz viel über die Entstehung von Heartland und warum er sich Amerika als Ort ausgesucht hat und warum nicht Bayern, wo er aufgewachsen ist. Warum,
also was für mich wahrscheinlich.
Genau, was für Ruben, genau das kann er sich nach der Podcast-Folge mal reinziehen. Auch warum es Heartland heißt, dass es eigentlich ein Missverständnis war und wieso er diese Schwäche für 80er-Jahre Filme, Musik hat, obwohl er doch da so ein ganz kleines Kind war und eigentlich doch mehr Bezug zu den 90er-Jahren haben sollte. All das ist drin und das war so spannend. Und man liest das Buch anders, wenn man das Interview auch sich vorher durchgelesen hat. Ich würde es euch empfehlen.
Das ist klar. Dann haben wir doch 2 Dinge, um den Hörenden noch was Schönes an die Hand zu geben, wenn sie sich für Benedict Wells interessieren oder wenn sie sich generell fürs Erwachsenwerden interessieren oder nochmal zurückschauen wollen, wie das so als Kind war.
Und generell, ihr habt jetzt ganz viel. Ihr habt jetzt einen Film zu schauen, ein Buch zu lesen, unseren 2 Empfehlungen nachzugehen. Einen Monat habt ihr Zeit und dann kommen wir mit der nächsten Podcast-Folge.
Genau, die ihr dann bitte auch hört.
Und folgt uns auf Instagram.
Sehr gerne. Würden wir uns freuen.
Tschüss.
Tschüss.